Gut. So, könnt ihr mich alle gut sehen und hören? Wir haben es vorgezogen, hier die Vorhänge zuzuziehen. Wir haben bei uns in der Gemeinde mal probiert, die Kanzel vor eine Glasfront zu stellen. Und das ist für den Zuhörer total unangenehm, wenn von hinten eine Lichtquelle auf den Redner scheint. Das blendet und verwirrt. Drum also, trotz der schönen Sonne, sind die Vorhänge hier zu. Aber die werden wir heute Nachmittag, also die Sonne, noch ausführlich genießen können. Wenn ich euch jetzt fragen würde, was ist an den letzten drei Sonntagen bei euch in der Gemeinde so Thema gewesen? Worüber wurde gepredigt? Könntet ihr dann sagen, letzter Sonntag das, vorletzter das, vorvorletzter das? Ich mache oft die Erfahrung, dass wenn ich eine Gemeinde besuche und mich erkundige, was wurde denn so gepredigt in letzter Zeit, damit ich nicht genau das Gleiche sage, dass ich sogar die Ältesten da manchmal kalt erwische und die nicht mehr so richtig wissen, was gepredigt wurde. Und ich muss da ganz demütig bleiben, wenn ich manchmal zu Hause am Mittagstisch frage, meine Kinder oder sonst jemanden, was habt ihr denn von der Predigt mitgenommen? Wenn ich selber geredet habe, dann merke ich, dass auch nicht viel hängen geblieben ist. Und ich zerbreche mir da immer wieder mal den Kopf und frage mich, wie bringt man es rüber, dass ein bisschen etwas hängen bleibt? Und eine Methode ist, dass man die wichtigen Dinge auf möglichst wenige Worte reduziert. Große Dichter und Denker haben das ja drauf, dass sie große Wahrheiten auf ganz, ganz knappe Worte reduzieren können. Wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Der Herr Jesus war ein Meister in dieser Kunst. Und bei dem Titusbrief, falls ihr nicht so stark seid im Auswendiglernen, habe ich gedacht, wir beschränken es auf zwei Wörter. Die sind hier angeschlagen und ihr müsst sie nicht heute auswendig lernen, aber im Laufe der Woche. Und wenn ihr es am Samstag dann drauf habt, dann bin ich total glücklich. Also dieses Motto solltet ihr mitnehmen vom Titusbrief, denn der Titusbrief ist ein Kontrastprogramm zwischen zwei Welten. Und die eine Welt ist natürlich die Welt des sündigen Menschen, aber in einer ganz krassen Ausführung, nämlich der Version der Kreter der damaligen Zeit, Kreta im ersten Jahrhundert. Und die andere Welt ist natürlich die der Gläubigen, die zum Glauben gekommenen Kreter und wie die jetzt eben anders sein sollten. Darum geht es im Titusbrief. Sei anders. Bevor wir die Bibel aufschlagen, wollen wir deshalb einen Blick auf die Karte werfen. Warum es im Titusbrief um Kreta geht, das werden wir gleich im ersten Kapitel lesen. Erstes Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Der ganze Mittelmeerraum ist von den Römern erobert worden, inklusive der Insel Kreta. 67 vor Christus wurde diese Insel dem Römischen Reich einverleibt und wir kennen diese Insel von den Reisen des Apostels Paulus. Hier ist dieser rote Pfeil, diese rote Linie eingezeichnet. Das war seine vierte oder letzte Missionsreise, von der wir Bescheid wissen über die Bibel, Apostelgeschichte, Kapitel 27 und 28. Und er wollte ja, oder das Schiff, mit dem er transportiert wurde, wollte in Kreta überwintern, ist dann aber von einem Sturm mitgerissen worden und dann eben ins offene Meer gebracht worden. Kreta war eine Insel mit verschiedenen Häfen, wo Schiffe den Winter auch schon mal verbrachten mit Mann und Maus. Auf dem Schiff von Paulus reisten 276 Matrosen mit, inklusive Gefangene und Soldaten. Und die sollten also in Kreta überwintern. Das sind dann so die Monate mindestens November bis Februar. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn mehrere hundert Mann und wenn viele Schiffe zusammenkommen, werden es schnell mal ein paar tausend, da auf so einer Insel 4 Monate zubringen müssen, dann gilt dieses traurige Motto, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Und Kreta war im Römischen Reich eine Art Drehscheibe für militärische Bewegungen, für wirtschaftliche Bewegungen oder für Reisende, Handelsreisende, vielleicht auch Touristen oder sonstige Reisende. Sie kamen nach Kreta, sie fuhren weiter und das hat diese Insel einerseits reich gemacht, da kam viel Geld zusammen, hat aber auch dazu geführt, dass dort viele Laster aufblühten und die wurden noch unterstützt durch die einheimische kretische Gesellschaft. In einem Kommentar über den Titusbrief lese ich aus diesem Buch einleuchtend von John Benton einige Ausführungen über Kreta vor. In jenen frühen Tagen des Christentums war das Volk der Kreta bekannt als eine egozentrische Gesellschaft. Paulus zitiert eine Bemerkung des Epimenides, eines kretischen Schriftstellers aus dem 6. Jahrhundert vor Christus, über den Charakter seiner Landsleute. Also der Epimenides, ein griechischer Schriftsteller, der selber Kreter war, schreibt über seine Landsleute, Zitat aus Titus 1, Vers 12, die Kreter sind immer Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Offensichtlich waren sie 6 Jahrhunderte später immer noch dieselben. Denn Paulus übernimmt, also jetzt in seinem Brief, im 1. Jahrhundert, dieses Zitat. Es ist eine Verallgemeinerung und man muss sie als solche verstehen. Aber dennoch scheint es ziemlich deutlich zu sein, dass Kreta für ihre aggressiven, nur vom Ich ausgehenden Auffassungen bekannt waren. Polybios, ein anderer antiker Schriftsteller, sagt, das ist jetzt kein biblisches Zitat, sondern aus zeitgeschichtlichen Quellen, Habgier und Geiz sind auf dem Boden Kretas so heimisch, dass die Kreter das einzige Volk sind, unter dem einem Gewinn jeder möglichen Art kein negatives Merkmal anhaftet. Sie würden alles für ihr Ego tun. In der Mitte des Mittelmeers zwischen Europa, Asien und Afrika gelegen, also hier, das ist Kreta, in der Mitte des Mittelmeers zwischen Europa, Asien und Afrika gelegen, war Kreta seit frühester Zeit so etwas wie ein Sprungbrett zwischen den Kontinenten. Orientalische Ideen und Religionen trafen dort auf die Philosophien Griechenlands. Kreta war auch ein Rekrutierungsort für Söldnertruppen, die zu Schlachten an weit entfernten Orten reisten und wieder auf die Insel zurückkehrten. In den Jahrhunderten vor dem Kommen Christi wurde die Insel zum Schlupfwinkel von Piraten und Kreta wurde unter mehreren sich untereinander befehdenden Stadtstaaten eingeteilt, bis es im Jahre 67 vor Christus von Rom unterjocht wurde. Auch diese Einflüsse mögen dazu beigetragen haben, dass im Volk Kretas eine materialistische, aggressive Ich-Bezogenheit entstand. Der Titusbrief wurde vermutlich, das ist nur eine Vermutung, man kann es nicht absolut beweisen, zwischen den zwei Gefangenschaften des Apostels Paulus geschrieben. Er wird ja am Ende dieser 4. Missionsreise in Rom festgehalten, erlebt aber dann eine relativ leichte Haftzeit, wo er seinen eigenen Raum, seine eigene Wohnung mieten kann und Besuch empfangen kann, auch versorgt wird, sicher von Geschwistern, die ihm Nahrung und Kleidung und anderes bringen, aber doch unter ständiger Bewachung eines römischen Soldaten steht. Er schreibt dann den Philipperbrief, den Epheserbrief, den Kolosserbrief, den Philemonbrief. Das ist die erste Gefangenschaft. Und dann kommt er noch einmal frei, bevor er dann in die zweite Gefangenschaft gerät, die dann mit seinem Tod endet und aus der er ja bekanntlicherweise den zweiten Timotheusbrief geschrieben hat. Diesen Titusbrief schreibt er also vermutlich zwischen diesen beiden Gefangenschaften, wo er noch einmal reisen durfte, aber wir wissen keine näheren Details. Und wir wollen die ersten 5 Verse einmal lesen. Titus Kapitel 1, die Verse 1 bis 5. Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist, in der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor ewigen Zeiten. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut worden ist, nach Befehl unseres Heiland Gottes. Titus, meinem echten Kind, nach unserem gemeinschaftlichen Glauben, Gnade und Friede von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Heiland. Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du das, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten hatte. Das sind die ersten 5 Verse mit dem Gruß des Apostels, mit dem Thema, was ich darunter verstehe, sage ich gleich, und mit dem Auftrag eben an Titus. Wir lesen aus Vers 5, dass irgendwie ein Umstand dazu geführt hatte, dass Paulus den Titus in Kreta zurückließ und selber weiterreiste, aber dem Titus diesen Auftrag gegeben hatte: Sieh zu, dass jetzt, wo die Gemeinden in Kreta ein gewisses Alter haben, dass du in alle Städte gehst und dort zusiehst, dass da, wo die Gemeinden gewachsen sind, Älteste eingesetzt werden. Das war der Auftrag des Titus. Wie sind diese Gemeinden in Kreta entstanden? Schauen wir nochmal auf die Karte. In Apostelgeschichte 2, Vers 11 lesen wir, dass an Pfingsten, dass an Pfingsten 14 Nationen anwesend waren, oder besser gesagt repräsentiert waren, insofern als Juden aus dem ganzen Römischen Reich, eben aus 14 verschiedenen Nationen oder Sprachregionen, besser gesagt, nach Jerusalem gekommen waren und dann dieses Wunder der Zungenrede, der Sprachenrede mitbekommen hatten, dass die Apostel plötzlich anfingen, in bekannten, damals existierenden Sprachen die großen Taten Gottes zu verkündigen. Und dort heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 11, dass auch Kreter anwesend waren. Also Juden, die in Kreta sich niedergelassen hatten, in den Jahrhunderten zuvor durch die Zerstreuung seit 721 vor Christus und später ja dann auch zur Zeit, als die Babylonier Jerusalem und Judäa erobert hatten. Also seit den Assyrern, seit den Babyloniern haben die Juden sich ja zerstreut und nur wenige sind dann später wieder zurückgekehrt, sodass im ganzen Römischen Reich Juden wohnten und in vielen Städten auch Synagogen waren. Und aus Kreta waren also an Pfingsten Juden anwesend. Und die hörten das Evangelium. Und offensichtlich waren unter den 3000 und später dann ja noch mehr, die sich in Jerusalem bekehrt hatten, auch Kreter, die zurückgekehrt sind auf die Insel und dort das Evangelium weitergesagt haben. Und irgendwie so müssen diese Gemeinden dort entstanden sein. Wir wissen nichts von genauen Diensten von Aposteln. Wie gesagt, Paulus war mal dort ein paar Monate auf seiner vierten Reise, aber inwieweit er da Freiheit hatte, während sie dort angelegt hatten, auch unter den Gemeinden zu wirken, wissen wir nicht. Aber Fakt war, auf dieser Insel waren Gemeinden entstanden. Und wenn wir denken, dass wir jetzt zur Zeit des Titusbriefes im Jahr 60 nach Christus sind, dann waren diese Gemeinden vielleicht schon 30 Jahre alt, vielleicht auch erst 20. Wie groß sie waren, wissen wir nicht, aber immerhin, wir haben gelesen in Vers 5, in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest. Jetzt wissen wir nicht, ob dieses jeder Stadt heißt, in jeder Stadt, in der es Gemeinden gibt, oder ob tatsächlich in jeder Stadt Kretas Gemeinden entstanden waren. Dann wären es ungefähr 100 Gemeinden gewesen, so sagen uns Historiker, es gab etwa 100 Städte in Kreta. Die Insel war etwa so groß wie ein Viertel der Schweiz, 8300 Quadratkilometer, also 100 größere Ortschaften. Das war schon möglich. Aber genaue Zahlen wissen wir nicht, weder wie viele Gemeinden es gab, noch wie groß diese Gemeinden waren. Das wird also eine spannende Frage sein im Laufe dieser Tage. Ab wann muss man Älteste einsetzen in einer Gemeinde? Diese Gemeinden waren offensichtlich entstanden und haben in ihrer ersten Zeit ohne Älteste funktioniert oder eben auch nicht so funktioniert. Aber irgendwann kam ein Zeitpunkt, wo es hieß, jetzt muss Struktur her, jetzt muss eine Leitung aufgestellt werden, damit diese Gemeinde nicht im Chaos auseinanderdriftet. Und jetzt prallte also auf Kreta eine heidnische Gesellschaft auf das Evangelium, besser gesagt, das Evangelium prallte auf diese heidnische Gesellschaft und die Menschen, die zum Glauben kamen, hatten neues Leben, hatten Leben von Gott, waren Gottes Kinder geworden. Aber wir wissen das alle aus eigener Erfahrung und aus unserer Beobachtung, wenn Menschen zum Glauben kommen, dann sind sie zwar innerlich verändert und haben eine neue Freude, eine neue Perspektive, eine neue Hoffnung, aber das praktische Leben funktioniert noch lange nicht so, dass man sagen könnte, da ist alles tipptopp. Und das geht in der Regel ja sogar bis zum Lebensende so, aber man muss als Gläubiger, als Kind im Glauben wachsen. Wachsen und sich verändern und anders werden. Sei anders, werde anders. Das ist, wie gesagt, das große Thema des Titusbriefes. Und so beobachtete Paulus, als er noch mit Titus auf dieser Insel war, offensichtlich, dass diese Gemeinden eben Älteste brauchten, aber dann auch unbedingt lernen mussten, die verschiedenen Personengruppen, die in Kapitel 2 genannt werden, schließen alle Mitglieder der Gesellschaft beziehungsweise der aus der Gesellschaft vertretenen Leute in der Gemeinde mit ein. Sie mussten lernen, ihr Leben zu verändern, sich von Gott verändern zu lassen und dann das auch nach außen zu leben in einer gottlosen heidnischen Gesellschaft. Was auf Kreta dominierte, ja, das liest sich so ein bisschen, wie wenn wir heute die Zeitung lesen. Gewalt, Verherrlichung, Ausschweifung, Okkultismus sicher auch wenn es nicht wörtlich genannt wird. Und was uns auch noch besonders beschäftigen wird, ein seltsames Zusammenleben von kretischer Ausschweifung und jüdischer Gesetzlichkeit. Das lesen wir dann in den Versen 10 bis 16 des ersten Kapitels. Also das ist im Großen und Ganzen die Situation, in die der Titusbrief hineingeschrieben wird. Der Titusbrief ist nicht so sehr ein theologischer Brief. Also wir werden nicht tiefgreifende theologische Wahrheiten erforschen. Wenn man ihn überfliegt, sind 3 Kapitel, 46 Verse. Wenn man ihn überfliegt, findet man nur 3 kurze Abschnitte, die theologische Themen behandeln. Unsere ersten 3 Verse, die wir eben gelesen haben, da werden wir gerade gleich noch ein paar Akzente setzen. Sie sprechen von dem Rettungsplan Gottes seit Ewigkeit her. Dann Kapitel 2, die Verse 11 bis 14, das Wesen der Gnade und ihre Auswirkungen. Und dann Kapitel 3, die Verse 3 bis 7, das Wirken des Heiligen Geistes zur Veränderung und wohin er einen Menschen verändern möchte. Die anderen Abschnitte reden mehr von eben praktischen Aspekten, Charakterzügen und Verhaltensweisen von Christen beziehungsweise Nicht-Christen, von denen die Christen sich abgrenzen sollten. Also nicht ein Brief mit viel Theologie, sondern sehr viel mehr Praxis und praktischen Anweisungen für das Gemeindeleben. Es ist auch ein Brief, in dem interessanterweise der Ausdruck Herr nie vorkommt, Herr Jesus. Sonst betonen wir ja sehr, dass wir Jesus mit Herr ansprechen sollen. Der Ausdruck Kyrios, Herr, in Bezug auf Gott oder Jesus kommt 600 Mal vor im Neuen Testament. Und in den Evangelien wird Jesus auch nie anders als mit Titel angesprochen, allermeistens mit Herr, manchmal auch mit Lehrer oder Rabbi. Nur die Dämonen sagen Nazarener, ohne ihn mit einem Titel anzusprechen. Und deshalb tun wir gut, wenn wir uns an den Herrn Jesus wenden im Gebet, dass wir ihn auch mit Herr ansprechen. Im Titusbrief allerdings wird von ihm immer als dem Retter gesprochen, dem Retter oder Rettergott. Ich habe mich gefragt, warum das so ist. Ich will die Stellen kurz erwähnen. Wir finden 6-mal den Ausdruck Heiland, im Griechischen Soter. Kapitel 1, Vers 3, die Predigt, die mir anvertraut worden ist nach Befehl unseres Heiland Gottes oder Retter Gottes. Heiland, Retter sind Synonyme. Vers 4, Gnade und Friede von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Retter. Dann Kapitel 2, Vers 10, da geht es um die Knechte oder die Sklaven, damit sie die Lehre, die unseres Rettergottes ist, schmücken oder zieren in allem. Kapitel 2, Vers 13, indem wir warten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Also unser Gott und Heiland oder unser Gott und Retter Jesus Christus. Kapitel 3, Vers 4, als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, errettete er uns nicht aus Werken. Kapitel 3, Vers 6, der Heilige Geist, den Gott reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter. Also Jesus Christus wird mehrere Male als Retter oder Rettergott bezeichnet, aber nie als Herr in diesem Brief. Das ist auch nicht etwa typisch für die Pastoralbriefe. Man nennt ja die Timotheusbriefe 1 und 2 und den Titusbrief Pastoralbriefe, weil sie den Timotheus und den Titus anweisen in ihrer Aufgabe eben als Aufseher und Hirten. Aber in den Timotheusbriefen lesen wir häufig den Ausdruck Herr in Verbindung mit Jesus. Warum nicht im Titusbrief? Ich habe da keine absolute Antwort. Ich würde mich interessieren, wie ihr darüber denkt. Aber in Verbindung mit dem Thema sei anders und eben in Verbindung mit diesem Aufeinanderprallen des Evangeliums mit einer tief gefallenen heidnischen Gesellschaft und Kultur, glaube ich, dass dieser Schwerpunkt im Titusbrief eben auf der Errettung liegt. Wie geht das, dass Menschen aus einer solchen Gesellschaft herausgerettet werden? Und noch viel mehr als wie geht das, was muss daraus entstehen? Aus Rettung muss etwas entstehen, was nicht mehr gleich ist wie vorher, sonst ist es ja keine Rettung. Und darum geht es nicht so sehr um die Frage, kann Jesus dein Retter sein, ohne dass er dein Herr ist, sondern vielmehr, wenn Jesus dich gerettet hat, dann muss dein Leben sich verändern und natürlich auch ihn zum Herrn machen. Aber der Schwerpunkt hier liegt auf der Errettung und was aus der Errettung wird, nämlich eben errettet aus einer tief gefallenen Menschheit heraus. Gott wird als Rettergott dargestellt und beschrieben und das Ergebnis der Rettung eben in der veränderten Lebensweise der erretteten Menschen. Das wäre meine Erklärung. Es geht um Errettung und was aus Errettung wird, was Errettung bewirkt. Und deshalb wird Gott und Jesus Christus in diesem Brief als der Heilandgott, der Rettergott bezeichnet. Es entstehen Gemeinden. Bis heute leben wir in der Gemeindezeit. Man sagt ja, von Pfingsten bis zur Entrückung ist die Zeit, wo durch den Heiligen Geist Gott anwesend ist, hier auf der Erde. Und der Heilige Geist in Verbindung mit dem Wort Gottes Herzen überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, sie zur Buße führt und zum Glauben an Jesus Christus. Übrigens, wenn ihr euch fragt, ja, wie wirkt denn der Heilige Geist eigentlich? Dann nur in Klammern sei bemerkt, der Heilige Geist will sich selber immer zurückhalten. Und er stellt Jesus Christus in den Mittelpunkt. Und er tut es durch das Wort Gottes, das über Jesus Christus spricht. Der Heilige Geist ist ein Scheinwerfer. Er ist nicht selber das Objekt, was angeschienen wird. Und das größte Werk des Heiligen Geistes ist das Wort Gottes, was er inspiriert hat. Und wenn wir sagen, wir brauchen das Wort nicht, wir haben ja den Geist und wir lassen uns den Geist führen, dann ist das eine totale Verdrehung und auch eine Beleidigung des Heiligen Geistes, weil er hat uns dieses Wort inspiriert und will ja gerade dieses Wort uns geben. Und er will, dass wir dieses Wort lesen, was er 45 Schreibern in 1500 Jahren eingegeben hat. Und das ist das erste Werk des Heiligen Geistes. Drum, wenn du Heiliger Geist denkst, dann geh immer zum Wort Gottes. Aber dann will er natürlich durch das Wort Gottes den Herrn Jesus groß machen, den Herrn Jesus uns vorstellen, dass wir ihn finden, ihn kennenlernen und ihm dienen und ihn anbeten und durch ihn den Vater. Das ist das Werk des Geistes. Das war jetzt nur eine Klammerbemerkung. seit 2000 Jahren, wir sind immer noch in dieser Zeit, wo Gemeinden entstehen. Und wir müssen uns das wirklich im Glauben immer wieder vor Augen halten, es ergreifen, dass die Ortsgemeinde in der heutigen Zeit das ist, was den Herrn Jesus, den verherrlichten Christus im Himmel, am meisten beschäftigt hier auf der Erde. Es gibt so viele Tendenzen unter Christen, wo es immer wieder heißt, ja, wir müssen irgendwie in die Gesellschaft hineinkommen, wir müssen in die Politik gehen, wir müssen versuchen, Werte zu verbreiten, wir müssen die Gesellschaft verändern. Ich würde sagen, das sind automatische Nebeneffekte, die entstehen, wenn Christen konsequent, eben wie im Titusbrief, nach dem Programm sei anders leben. Natürlich werden sie überall, wo sie hinkommen, werden sie auch eben das Reich Gottes hinbringen. Aber wenn wir Offenbarung 1 lesen, zum Ende des ersten Jahrhunderts, der letzte Blick von der Bibel in die Kirchengeschichte, was sehen wir? Wir sehen in Offenbarung 1, wie dem greisen Johannes, dem letzten noch lebenden Jünger, auf der Insel Patmos, hier vorgelagert südwestlich der heutigen Westtürkei, diese Kleininsel Patmos, der Johannes ist dort als Gefangener des Kaisers, und dem greisen Johannes erscheint der verherrlichte Christus, und dieser verherrlichte Christus gibt dann dem Johannes die Botschaft der Offenbarung und insbesondere zunächst in den Kapiteln 2 und 3 ja diese 7 Sendschreiben an die 7 Gemeinden, die in der damaligen Westtürkei angesiedelt waren, von Ephesus bis Laodicea, diese 7 Gemeinden. Und der Herr Jesus ist von 7 Leuchtern umgeben in seiner majestätischen Erscheinung, wie er dem Johannes erscheinte. Und dann lesen wir in Offenbarung 1, Vers 20, das Geheimnis der 7 goldenen Leuchter ist, diese 7 goldenen Leuchter sind die 7 Gemeinden. Und das zeigt mir, der Herr Jesus, der verherrlichte Christus im Himmel, er identifiziert sich mit seinen Gemeinden hier auf der Erde. Aber die Frage ist, ist deine Ortsgemeinde eine Gemeinde, wo der Herr Jesus sagt, da habe ich meinen Leuchter? Er sagt nämlich zu Ephesus auch, wenn du nicht Buße tust, obwohl er Ephesus in 9 verschiedenen Punkten lobt, aber er tadelt Ephesus und sagt, weil du deine erste Liebe verlassen hast, warne ich dich, wenn du nicht Buße tust, werde ich den Leuchter wegnehmen. Und das ist das Prinzip in Offenbarung 2 und 3. Der Herr herrscht jetzt in der jetzigen Zeit über seine Gemeinden, über seine Ortsgemeinden. Und wenn wir unsere Verantwortung nicht wahrnehmen in diesen Gemeinden und die Gemeinde irgendetwas anderes tut, als Wort Gottes verkündigen und wahres Christentum leben, dann nimmt der Herr irgendwann den Leuchter weg. Und dann geht die Gemeinde ein oder sie wird zu einem rein menschlichen Gebilde. Vor einiger Zeit waren eine Handvoll Afrikaner bei uns zur ZAM-Jahreshauptversammlung und wir haben uns gefragt, was sollen wir mit ihnen für einen Ausflug machen? Ja, und wenn du in der Nähe von Köln lebst, dann gehst du natürlich nach Köln und zeigst den Kölner Dom. Und die haben den Kölner Dom gesehen mit 2, 3 unserer Mitarbeiter, sind nach Hause gekommen und ich habe sie gefragt, und wie fandet ihr es? Hat die überhaupt nicht beeindruckt. Ich fand das irgendwie abstoßend. Die kommen aus Afrika, wo sie lebendige Gemeinden kennen, aber die sagten, das war einfach ein Gebäude. Natürlich schon imposant von der Architektur her, aber geistliche Frucht, null. Die hätten irgendwas, was Christliches, Geistliches erwartet. Nur tote Steine, tote Gebeine, viel Reichtum. Das kommt, wenn der Leuchter weggenommen wird. Wir haben ein weltweit verbreitetes Christentum ohne Leuchter. Wir sind in Deutschland und Österreich und ganz Westeuropa berühmt für unsere Kirchen und Kathedralen und die Ungläubigen kommen aus der ganzen Welt, um sie anzuschauen, aber das ist nicht das, was Jesus mit seiner Gemeinde meint. Gut, das wissen wir alle, aber was wir uns immer wieder vor Augen halten müssen, wenn wir Ortsgemeinde sind, dann sind wir das, was das Herz des Herrn Jesus am meisten beschäftigt. Nachdem der Salomo sein Einweihungsgebet des Tempels in 1. Könige 8 beendet hatte, antwortet ihm Gott und er sagt ihm in 1. Könige 9, Vers 3, ich habe dein Gebet und dein Flehen gehört, das du vor mir gefleht hast. Ich habe dieses Haus, das du gebaut hast, geheiligt, um meinen Namen dahin zu setzen in Ewigkeit. Und jetzt kommt's, und meine Augen und mein Herz sollen dort sein alle Tage. Schon interessant, oder? Gott sagt, meine Augen und mein Herz sollen in diesem Haus sein alle Tage. Das galt damals für den Tempel. Geschichte Israels kennen wir. Ist auf die Seite gestellt bis zur Wiederherstellung am Ende der Zeit. Aber jetzt, in der jetzigen Zeit, sagt der Herr Jesus, im übertragenen Sinn genau das Gleiche. Er sagt, da wo zwei oder drei zu meinem Namen versammelt sind, das ist nicht mein geografischer Fixpunkt wie Jerusalem, das ist ein geistlicher Fixpunkt, wo ein geistliches Prinzip umgesetzt wird, wo Menschen, die den Herrn Jesus lieben, zusammenkommen und sagen, wir möchten dich anbeten, Herr Jesus. Wir möchten an dich erinnern im Brotbrechen. Wir möchten auf dein Wort hören. Ja, die Lehre der Apostel, das Brechen des Brotes, die Gemeinschaft, die Gebete, das sind die vier Dinge, die die ersten Christen mit Ausharren taten. Da, wo das geschieht an einem Ort, da braucht es kein Gebäude von 100 Metern und da braucht es auch keine Musik von einem ganzen Symphonieorchester. Da braucht es nur wiedergeborene Herzen, die den Herrn Jesus lieben. Und dann ist da ein Leuchter, wo der Herr Jesus vom Himmel aus sagt, da bin ich anwesend. Da habe ich meine Augen und mein Herz. Und das ist keine Anmaßung. Das ist ein Glaubensgut, was wir gehorsam annehmen müssen, aber dann auch diesem Prinzip gehorsam sein müssen. Und ich weiß nicht, wie eure Gemeinden entstanden sind, aber als wir vor 10 Jahren in Morsbach neu angefangen haben, da haben wir uns auch gefragt, ja, wann wird eigentlich jetzt der Leuchter angezündet? Ab wann ist man Gemeinde? Ab wann ist man Gemeinde? Und ich glaube, das ist so einfach, wie ich es eben beschrieben habe. Wenn einige Gläubige miteinander übereinkommen, sagen, ja, wir wollen an diesem oder jenem Ort anfangen, uns regelmäßig zu versammeln und neutestamentliche Gemeinde zu praktizieren, wenn sie es nach dem Wort Gottes tun, dann bekennt sich der Herr Jesus dazu. Nach seiner eigenen Unterweisung, wie er uns durch das Wort unterwiesen hat und nach seinem Vorbild, wie er es uns zeigt, eben in Offenbarung 1, dann geht da ein Leuchter an. Und der Herr möge schenken, dass euer Leuchter, der jetzt schon über mindestens 26 Jahre, wie wir gestern Abend gehört haben, ich weiß nicht, wie alt sind die Gemeinden in Manching und Kelheim? 26 Jahre oder 30? Ja? 9 plus 19, also bald 30 Jahre. Gut. Kennt ihr eine Gemeinde, die 200 oder 300 Jahre alt ist und immer noch leuchtet? Ist ja erschütternd, oder? Die 7-Cent-Schreiben, die sind alle eingegangen im Laufe der Zeit. Und es ist echt eine Herausforderung, wenn ihr sagt 30 Jahre, dann muss jetzt die zweite Generation langsam stehen. Hä? Und die dritte ist auch schon in Sicht. Und das ist die große Herausforderung. Die erste Generation ist in der Regel nie ein Problem, aber die zweite und die dritte und die vierte, der Herr möge Gnade schenken. Zurück nach Kreta. Aber wir wollen dieses Prinzip vor Augen halten, auch wenn das Chaoten waren auf Kreta, tief gefallene Menschen, und wir werden das noch sehen, womit sie zu kämpfen hatten. Der Herr Jesus bekennt sich dazu, dass da, wo Menschen sich zu ihm bekehrt haben, sich versammeln, da ist sein Auge und sein Herz aufmerksam und liebend und tätig, anwesend. Und da will er wirken, weil es sein ewiger, großer Rettungsplan ist. Ich muss kurz rechnen, 9:30, ja. Zurück zu den ersten Versen. Apostel Jesu Christi nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist. Ich picke jetzt nur einige Elemente raus aus diesen vier Versen. Das Wort Gottseligkeit kommt mehrere Male vor in den Pastoralbriefen. Ah, jetzt habe ich die Statistik nicht hier. Es ist ein Wort, was eben gerade in den ersten 2 Timotheusbriefen und im Titusbrief sehr häufig vorkommt. Im Titusbrief jetzt nur 2-mal und dann in den Petrusbrief noch einmal. Gottseligkeit, griechisch Eusebia oder das Adjektiv Eusebos. Ja, die Übersetzer tun sich ein bisschen schwer, das ins Deutsche zu übertragen. Die einen sagen Frömmigkeit, die anderen eben Gottseligkeit. Es bedeutet eigentlich, wenn man so ein bisschen Wortstudie betreibt, es bedeutet gelebter Glaube. Es bedeutet Beziehung, lebendige Beziehung zwischen Gott und dem Glaubenden. eben nicht nur ein theoretisches Wissen, aber Wahrheit, ja, Wahrheit unbedingt, aber umgesetzt ins Leben. Die Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist. Das war die Botschaft dieses Apostels Jesu Christi. Das war der Glaube der Auserwählten Gottes, die er herausgerufen hat aus der Welt. Erkenntnis der Wahrheit, ganz wichtig, dass wir das Evangelium richtig verstehen. Theologie ist die vornehmste Wissenschaft für den Menschen, obwohl, Achtung, es ist keine Wissenschaft im Vergleich zu anderen Wissenschaften, weil alle Wissenschaften, seien es Humanwissenschaften oder Naturwissenschaften, beschäftigen sich mit dem, was man auf der Erde beobachten kann, sei es in der Natur oder im Verhalten des Menschen. Aber die richtige Theologie gründet sich nicht auf Beobachtungen auf der Erde, sondern auf das, was Gott vom Himmel offenbart hat. Und darum ist jede Theologie, die anfängt, nur die Geschichte zu erforschen, und liberale Theologie, die sich einfach kritisch mit Texten auseinandersetzt und sich über die Bibel stellt, ist keine wirkliche Theologie. Das ist dann einfach religiöse Philosophie des Menschen. Aber wahre Theologie ist die, es ist eben keine Kunst, es ist auch keine Wissenschaft, sondern es ist die Haltung, dass der Mensch sagt, ich will das, was Gott offenbart hat, was er uns von sich gezeigt und gegeben hat, das will ich erforschen. Und das müssen wir unbedingt tun. Macht euch nie lustig über Theologie, aber achten wir immer darauf, dass Theologie Erkenntnis der Wahrheit in Gottseligkeit übergeht, nämlich in gelebten Glauben, in verändertes Leben. Und das betont hier Paulus also schon im ersten Vers, nach Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist oder die gemäß der Gottseligkeit ist, die also in Verbindung steht mit gelebtem Glauben. In der Hoffnung des ewigen Lebens, Vers 2, welches Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor ewigen Zeiten. Gott kennt keine Lügen, er kann uns nicht betrügen. Ha? Schönes Kinderlied. Warum steht das genau hier? Im Kontrast zu den Kretern, ha? Sei anders. Kreter sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche, Titus 1, Vers 12. Und so beginnt Paulus mit dem Kontrastprogramm zwischen den Kretern und Gott. Gott ist eben nicht wie die Kreter. Gott ist eben kein Lügner, er kann gar nicht lügen, sein ganzes Wesen ist völlig rein und sündlos, und er hat vor ewigen Zeiten, welches Gott verheißen hat, vor ewigen Zeiten, bevor also die Welt geschaffen wurde, hat Gott schon diesen Rettungsplan, in den wir eingebettet sind, beschlossen. Und das ist so gewaltig, ich finde keine Worte, das zu beschreiben. Was wahrscheinlich auch irgendeine Kranken- und Unfallversicherung. Und der moderne Mensch sichert sich ja für alles ab, selbst für das Orgelspiel bei seiner Beerdigung kannst du noch eine Versicherung abschließen, dass das auf jeden Fall bezahlt wird. Aber alles geht immer nur bis zum Grab. Hä? Und was Paulus hier schreibt, ist diese unfassbare Tatsache, dass Gott deine und meine Errettung schon vor ewigen Zeiten beschlossen hat. Und wir eingebettet sind in diesen Rettungsplan und nichts diesen Plan zunichte machen kann. Wir müssten eigentlich jeden Tag nur jubelnd und jauchzend durch die Straßen gehen, wenn wir das doch mehr erfassen könnten. Und seit bald 2000 Jahren erleben wir eben, wie dieser Rettungsplan dann zur vollen Entfaltung gekommen ist, durch das Erlösungswerk des Herrn Jesus und dann durch das Kommen des Heiligen Geistes und die Predigt des Evangeliums. Auch nach Kreta ist es gekommen zu seiner Zeit. Gott hat seinen Zeitplan, er hat sein Wort geoffenbart, Vers 3, durch die Predigt, die mir anvertraut worden ist, nach Befehl unseres Rettergottes. Dieser Rettergott hat Rettung befohlen und es dauert bis heute. Das ist etwas so Großes. Wir wollen dieses kostbare Gut sehr, sehr sorgfältig und eifrig festhalten. Titus, meinem echten Kind nach unserem gemeinschaftlichen Glauben. Gnade und Friede von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Heiland. Wer war dieser Titus? Offensichtlich ein Mann, der durch Paulus zum Glauben gekommen war. Er nennt ihn sein geistliches Kind. Er war Grieche nach Galater 2, Vers 3. Wollen wir jetzt aus Zeitgründen nicht alles nachlesen. Das könnt ihr selber tun, wenn es euch interessiert. Aber ich erwähne es hier nur. Er war Grieche, also kein Jude. Er war heidnischer Abstammung. Durch Paulus zum Glauben gekommen. Er wird im Titusbrief mit den jungen Männern verglichen. Werden wir noch sehen, Kapitel 2. Er soll den jungen Männern ein Vorbild sein. 2. Korinther 8, Vers 23 sagt, dass er ein Mitarbeiter des Paulus war. Er wird im Neuen Testament 11-mal erwähnt, besonders in den Briefen, besonders in den Korintherbriefen, dort als Mitarbeiter des Paulus. Und was interessant ist, wenn wir Titus mit Timotheus vergleichen, waren das offensichtlich zwei sehr unterschiedliche Charaktere. Der Timotheus ist uns vielleicht etwas besser bekannt. Der war eher zaghaft, war eher sensibel, musste ermutigt werden, weinte auch schon mal. Paulus erinnert sich an die Tränen des Timotheus am Anfang des 2. Timotheusbriefes. Und eine Mission, die Timotheus unter den Korinthern verrichten sollte, als er ihnen den 1. Korintherbrief brachte, die ging nicht gut aus. Er ist mit seinem freundlichen, liebevollen, sensiblen Charakter bei den Korinthern nicht gut angekommen, der arme Timotheus. Und als Paulus ihn dann, er war vorher schon mal dort, und als Paulus ihn mit dem 1. Korintherbrief zu den Korinthern sendet, sagt er in 1. Korinther 16, Vers 10, wenn aber Timotheus kommt, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sei. Also seid freundlich mit ihm, behandelt ihn anständig, dass er sich nicht wieder vor euch fürchten muss. Der Titus, jetzt zurück zu unserem Titus, er wird im 2. Korintherbrief erwähnt, nachdem die Mission des Timotheus nicht gut ausgegangen war, hatte Paulus den Titus nach Korinth geschickt. Also es gibt neben den 2 Korintherbriefen mindestens noch 2 andere Briefe, die der Paulus geschrieben haben muss. Ich gehe jetzt nicht näher auf die Geschichte ein, wir wollen nur kurz diese beiden Charaktere vergleichen. Also wenn Timotheus nach Korinth geschickt wird, dann sagt Paulus, seht zu, dass er ohne Furcht unter euch sei. Behandelt den freundlich, den Armen, macht ihn nicht wieder fertig wie beim letzten Mal. Und dann schickt er den Titus, und über Titus steht dann 2. Korinther 7, Vers 15. So ist auch unser Rühmen Titus gegenüber Wahrheit geworden, und seine innerlichen Gefühle sind überströmend euch gegenüber. Er hat dann dem Paulus berichtet, wie es bei den Korinthern gewesen war. Seine innerlichen Gefühle sind überströmend euch gegenüber, indem er sich an den Gehorsam von euch allen erinnert, wie ihr ihn mit Furcht und Zittern empfangen habt. Ich glaube, man kann daraus schließen, dass Titus ein energischer Mann war mit starker Persönlichkeit, sehr eifrig. Und Paulus ermuntert ihn auch zu so einer Haltung. Er sagt im Titusbrief, dass er ermahnen soll. Ermahne die jüngeren Männer. Kapitel 2, Vers 6. Ermahne die Knechte. Vers 9, Kapitel 2, Vers 9. Kapitel 2, Vers 15, dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck, lass niemand dich verachten. Und Kapitel 1 sagt er, weise sie streng zurecht. Vers 13, dieses Zeugnis ist wahr, Titus 1, 13, aus diesem Grund weise sie streng zurecht. Titus war, wenn wir das so sagen dürfen, der richtige Mann für Kreta. Aber gleichzeitig unterstreichen wir, Gott kennt unter seinen Mitarbeitern ganz unterschiedliche Charaktere. Also wenn du eher einen Titus-Charakter hast, eifrig, energisch, starke Persönlichkeit, dann setzt das ein, aber unter der Kontrolle des Heiligen Geistes. Nicht, weil du meinst, dass mit deiner natürlichen Impulsivität du irgendetwas Geistliches erreichen kannst. Und wenn du zaghaft und sensibel und zurückhaltend bist wie Timotheus, dann lass dich nicht entmutigen. Gott kann dich genauso brauchen. Timotheus stand dem Paulus wahrscheinlich noch näher als der Titus. Paulus schreibt ja oft über den Timotheus in wirklich sehr ergreifenden Worten und die beiden waren sehr, sehr eng miteinander verbunden. Nichtsdestotrotz schreibt er auch über Titus, mein geliebtes Kind im Glauben oder mein echtes Kind im Glauben. Also Titus hatte diese schwierige Mission. Jetzt Vers 5 noch einmal. In Kreta zurückgelassen zu werden und die Gemeinden auf Vordermann zu bringen und in jeder Stadt Älteste anzustellen. Das war der große Auftrag. Das Ziel war, das Wirken des Evangeliums in den Gemeinden der Kreta zu unterstreichen und das, was Gott begonnen hatte, fortzuführen auf dieser Insel.